in Kinderhand.
Wenn ich in meine For You-Page bei Instagram gucke, passiert es total häufig, dass ich dieses miese Gefühl bekomme, ich bin nicht schön wie alle anderen. Das heißt, die ganze Welt ist schöner, dünner und fitter als ich. Das kann schon ganz schön frustrieren und wie gesagt schon bei mir als Erwachsene. Wie stark sich der Einfluss dann erst auf Kinder und Jugendliche auswirkt, das möchten wir heute unter anderem besprechen. Jetzt aber erst einmal Hallihallo und herzlich willkommen zu School Crime, dem True Crime Edutainment Podcast des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg. Mein Name ist Saskia Nakari und ich arbeite seit 15 Jahren als Referentin für Jugendmedienschutz. Mit diesem Podcast bringe ich euch immer am 10. eines Monats eine wahre Geschichte aus dem schulischen und familiären Alltag mit, die irgendwas mit dem Internet und Heranwachsenden zu tun hat, um Eltern, Lehrkräfte und auch pädagogische Fachkräfte für Medienthemen zu sensibilisieren. Und wer mir heute gegenüber sitzt, verrate ich euch gleich nach dem ersten Teil unseres heutigen Falls.
Rebecca ist unzufrieden mit sich. Seit einiger Zeit hat sie Probleme mit ihrer Haut. Nie zuvor hatte sie Unreinheiten, aber jetzt plötzlich hat sie richtige Pickel. Und alle Mittelchen, die sie bisher ausprobiert hat, helfen einfach nicht. Das macht sie ziemlich fertig. Rebecca geht in die 7. Klasse und erlebt gerade die Anfänge der Pubertät. Ihre Freundinnen, Nadine und Saire, sind auch schon in der Pubertät, aber solche Hautprobleme wie Rebecca haben sie nicht. Die Videos, die Rebecca auf YouTube sieht, machen sie auch nicht gerade glücklich. Die Mädchen dort sehen alle so ganz anders aus als sie. Irgendwie so perfekt. Montagmorgen. Rebecca kommt ins Klassenzimmer. Ihre Freundinnen stehen hinten am Fenster mit ihren Smartphones. Bereits von der Tür aus kann Rebecca hören, worüber sie sich unterhalten. Es geht mal wieder darum, wie viel sie am Wochenende gegessen haben. Rebecca liebt Essen, vor allem das Naschen von Kleinigkeiten zwischendurch. Da sie zudem recht sportlich ist, ist das auch kein Problem. Nadine hat aber letztens so eine komische Bemerkung gemacht und seitdem schaut Rebecca genauer hin. Stimmt, Nadine hat recht. Irgendwie hat sie einen aufgeblähten Bauch. Rebecca hat deswegen auch ihre Mutter angesprochen. Diese kann jedoch keinen Blähbauch erkennen. Hoffentlich ist das nur eine kurze Phase, denkt sich die Mutter. Was als ganz normale Unsicherheit im Zuge der Pubertät begann, entwickelt sich jedoch immer mehr zu einem äußerst gestörten Essverhalten. In nur 4 Wochen nimmt Rebecca ganze 6 Kilogramm ab. Frau Carstens, ihre Mutter, ist besorgt. Zunächst hatte sie bemerkt, dass Rebecca die Zwischensnacks weglässt. Dann ist ihr aufgefallen, dass Rebecca bei den gemeinsamen Mahlzeiten kaum noch etwas isst. Selbst als sie Rebecca darauf angesprochen hat, hat sich nichts geändert. Rebecca blieb stur und verweigerte nahezu jeden Bissen. Außerdem hat die Mutter festgestellt, dass auch Rebeccas Stimmung stetig schlechter geworden ist.
Und Mann, wir ahnen schon, dass hier einiges auf die Familie zukommt. Jetzt stelle ich euch aber erstmal meine heutige Gesprächspartnerin vor. Mir gegenüber sitzt Julia Hirschmüller. Julia ist Diplom-Sozialpädagogin und Psychodramaleiterin und sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Gesundheitsladens in Stuttgart. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Sag doch mal, was macht denn der Gesundheitsladen in Stuttgart? Was zählt dazu?
Der Gesundheitsladen ist ein Träger in Stuttgart und wir haben verschiedene Angebote. Zum einen haben wir 2 geschlechtsbezogene Beratungsstellen. Einmal den Mädchensternchen Gesundheitsladen und zum anderen Jungensternchen im Blick. Und es sind 2 geschlechtsbezogene Beratungsstellen zum Thema Gesundheitsförderung, sexuelle Bildung, Sucht und Gewaltprävention.
Und wie ich das richtig verstanden habe, du bist auch selber Mitarbeiterin im Mädchen. Sternchen Gesundheitsladen. Genau. Erklär noch mal kurz das Sternchen, das muss ja, das genau. Ist geschlechtsbezogen, aber.
Genau, Sternchen heißt, bei uns sind all die Menschen willkommen, die sich unter dem Überbegriff Mädchen Sternchen angesprochen fühlen. Das heißt, wir wissen, es gibt mehr als 2 Geschlechter in unserer Welt und deswegen gibt es auch Menschen, die sich eben nicht eindeutig als Mädchen ohne Sternchen oder Junge ohne Sternchen wahrnehmen und definieren, und für die wollen wir eben auch ein Angebot machen.
Und bevor wir jetzt auf den Fall von Rebecca zu sprechen kommen, was genau macht denn jetzt beispielsweise der Mädchen Sternchen Gesundheitsladen?
Also wir haben eben diese 2 geschlechtsbezogenen Beratungsstellen. Mhm. Und dann haben wir eben auch noch ABAS, die Anlauf- und Fachstelle bei Essstörungen. Und die wiederum berät unabhängig von Alter und Geschlecht.
Mhm.
Aber, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, es ist tatsächlich ja nach wie vor so, dass das Thema gestörtes Essverhalten und auch Essstörungen nach wie vor ein sogenanntes weibliches Thema ist, weil eben sehr wohl auch Jungs, Sternchen und junge Männer betroffen sind oder auch Männer, aber eben überwiegend Mädchen und junge Frauen und Frauen auch.
Macht ihr auch die Erfahrung, dass Mädchen stärker dadurch beeinflusst werden durch die Kommentare, die beispielsweise in Social Media Posts sind? Also da hört man ja auch über mehrere Studien, dass halt gerade da Frauen sehr stark bewertet werden hinsichtlich ihrer Körperlichkeit im Gegensatz zu Jungs.
Also das erleben wir auf jeden Fall auch sehr.
Mhm.
Also dass tatsächlich diese Sozialisationsinstanz Social Media für Mädchen ganz, ganz weit oben steht und tatsächlich auch gerade in der 7. Klasse zu Beginn der Pubertät, wenn die so massiv verunsichert sind, noch mal viel, viel stärker.
Mhm.
Und die beschreiben das sehr klar, sowohl in den Gruppenveranstaltungen als auch in den Beratungen, wie stark sie sich daran orientieren, wie viel Likes sie kriegen oder wie viel Abwertungen. Und
So Bodyshaming oder
ja,
so, ne, spielt eine Rolle,
ja,
wahrscheinlich.
Spielt eine sehr große Rolle und auf der anderen Seite eben auch diese Konfrontation mit diesen vermeintlich perfekten Bildern. Also auch das wissen wir ja aus der praktischen Arbeit, aber eben auch aus Studien, dass ja auch zum Beispiel dieses Germany's Next Topmodel, dieses Format, das ja immer noch eine riesen Reichweite hat.
Oh, wie viele
Menschen,
ne?
Das
macht
auch
dich das auch so sauer?
Ja.
Ja, okay. Okay.
Und da tatsächlich diese Kombination, wenn selbst diese vermeintlich so schönen, so hübschen Mädchen und jungen Frauen immer noch nicht in Ordnung sind, perfekt schon gar nicht, aber noch nicht mal in Ordnung, dass sie das viel mehr auf sich beziehen, die Mädchen und jungen Frauen. Und dass sie aber wenig Möglichkeiten haben oder Strategien haben, sich selber auch zu schützen. Also, dass sie sich dem trotzdem aussetzen, dass sie trotzdem Bilder posten, immer in der Hoffnung, es kommt dann vielleicht doch mal eine positive Bestärkung. Und auch da erleben wir diesen Unterschied zwischen Kognition und Emotion, dass sie das eigentlich kognitiv wissen. Ich werde über Social Media nicht diese Bestärkung bekommen, die ich mir eigentlich wünsche und schon gar nicht, wenn ich eben das jetzt nicht nur mit meinen Freunden, Freundinnen teile. Und trotzdem tun sie es. Und da erleben wir Jungs tatsächlich manchmal ein Stück unabhängiger. Auch nicht immer alle, aber zum Teil.
Ja, dann würde ich mal sagen, wir geben später mal Tipps in die Richtung, inwiefern man da junge Frauen auch stärken kann im Umgang mit Social Media. Und umso spannender ist natürlich jetzt in den zweiten Teil reinzuhören, zu gucken, wie die Mutter von Rebecca, die Frau Carstens, mit der Situation umgeht.
Frau Carstens spricht die Klassenlehrerin auf Rebeccas Verhalten an. Die Lehrerin bestätigt die Veränderung. Aus einem wortgewandten und diskussionsfreudigen jungen Mädchen ist ein eher in sich gekehrter, fast schon emotionsloser Teenager geworden. Die Lehrerin erinnert sich nun, dass sie auch ein paar Mal bemerkte, wie Rebecca ihr Schulbrot im Mülleimer entsorgte. Generell sei ihr aufgefallen, dass die Mädchen in der Klasse momentan verstärkt ihre Körper thematisieren. Die Mutter ist ratlos. Nach wie vor isst Rebecca zu Hause fast nichts. Eines Abends nutzt Frau Carstens die Gelegenheit, ihre Tochter auf das Thema Essen anzusprechen. Rebecca will zunächst nicht antworten, gibt dann aber zu, dass sie sich seit einiger Zeit mit ihrer Freundin Sahire gegenseitig bei WhatsApp schreiben, was sie den Tag über gegessen haben. Dann schicken sie sich Fotos von ihren sogenannten Mahlzeiten. Erst jetzt realisiert die Mutter, wie gravierend das Problem ist. Frau Carstens beschließt nun, etwas zu tun. Sie geht gemeinsam mit ihrer Tochter zum Arzt. Nach eingehender Untersuchung rät ihnen der Arzt, sich direkt in die zentrale Notaufnahme zu begeben. Rebecca hat in 2 Monaten ganze 12 Kilogramm an Gewicht verloren. In der Notaufnahme angekommen, wird auch Rebecca bewusst, dass sie die Gewichtsabnahme zu radikal angegangen war. 5 Tage dauert der Aufenthalt. Frau Carstens macht sich Vorwürfe. Hat sie die Anzeichen zu spät erkannt?
Ja, die Frage bleibt, hat Frau Carstens es zu spät erkannt? Wir wollen natürlich hier keinen Eltern irgendwelche Vorwürfe machen. Wir wollen ja eine Hilfestellung leisten. Was sagst du denn?
Also tatsächlich erleben wir das sehr häufig, dass Eltern sich super viele Gedanken machen, wie es zu der Situation kommen konnte und oft auch sehr streng mit sich sind und sich tatsächlich Vorwürfe machen und Schuldgefühle haben. Und ich glaube tatsächlich ist es nochmal wichtig, an der Stelle deutlich zu machen, es ist extremst schwer. Also auch so, wie das jetzt hier beschrieben ist in der Situation, das ist ja eigentlich total toll, weil es ist möglich, die Mutter ist mit der Tochter im Kontakt, sie spricht sich an und die Tochter öffnet sich. Das ist tatsächlich nicht unbedingt die Realität, was wir bei der Arbeit erleben. Mhm. Auch, dass die Mutter zum Beispiel von sich aus auf die Lehrerin zugegangen ist, ist ja was total Positives. Wir erleben das häufig auch andersrum. Also, dass quasi erstmal die Lehrkräfte auf die Eltern zugehen. Mhm. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass es, ich sag's jetzt mal bewusst, die Eltern keine guten Eltern sind, sondern die Töchter, die Betroffenen oder auch die Söhne, die tun sehr viel dazu, dass es nicht wahrgenommen wird. Mhm. Und die Eltern wollen in aller Regel eben auch, dass es den Kindern gut geht und versuchen, denen auch möglichst lang letztendlich entgegenzukommen oder die auch gut zu bestärken. Mhm. Und man muss auch ganz klar sagen, dadurch, dass wir in dieser Gesellschaft leben, in der diese Schönheitsideale herrschen, ist es wahrscheinlich in den allermeisten Familien so, außer ein Mädchen ist schon sehr, sehr, sehr dünn, dass es erstmal positive Bestärkung gibt. Mhm. Vielleicht auch unbedacht von Eltern. Also gerade zu Beginn der Pubertät gehört zur normalen Entwicklung der sogenannte Körperfettzuwachs. Und der ist manchmal auch ein bisschen unproportional zu Beginn. Und da erleben auch Familien häufig Rückmeldungen von außen. Also klassische Situation ist ein Familienessen oder ein Geburtstag. Und dann werden manchmal auch Eltern und da tatsächlich auch häufig die Mütter und nicht unbedingt die Väter dann angesprochen. Was ist denn mit deiner Tochter los oder warum hat die denn jetzt auch so viel zugenommen? Mhm. Das heißt, zu Beginn, wenn eine Tochter auch mal sagt, oh, ich will jetzt mal mein Essen regulieren oder ich esse ein bisschen weniger oder ich mache ein bisschen mehr Sport oder ich will lieber nur Gemüse mitnehmen und nicht ein Vesperbrot so quasi, dass das in aller Regel was ist, was ja relativ normal ist. Also das macht es schon mal total schwierig, das wahrzunehmen.
Und da ist die Frage, wie viel Anteil ist dann Pubertät und wie viel Anteil ist dann irgendwann, sind die Zeichen dafür, dass es ein gestörtes Essverhalten entwickelt, ne?
Also tatsächlich ist schon so ein bisschen die Frage, ist es was Durchgängiges? Also Pubertät ist ja gekennzeichnet auch durch Stimmungsschwankungen. Das heißt, es gibt diese totalen Downs, aber es gibt halt ja auch die positiven Seiten, oder wo die dann wieder kichern in ihrem Zimmer sitzen mit ihren Freundinnen oder auch am Handy hängen. Mhm. Also da nochmal drauf zu gucken, gibt es das eigentlich auch noch? Wichtig ist zu gucken, bleiben die Interessen? Also auch das kann völlig normal sein, dass ein Mädchensternchen, die vorher irgendwie Leichtathletik gemacht hat, in der Pubertät sagt, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Aber wenn sie dann auch zeitgleich vielleicht irgendwie sich auch nicht mehr mit Freundinnen treffen will oder auch nicht mehr mit zur Oma oder zur Cousine fahren, also wenn solche Dinge, die ihr bisher Spaß gemacht haben, häufig wegfallen, wenn sie sich da eher zurückzieht. Mhm. Das ist was, wo man drauf aufpassen kann. Und dann ganz, ganz klar, beim Essen ist schon der Punkt, wenn sie versuchen, sich aus dem normalen Familienalltag zurücknehmen. Also ich habe schon gegessen oder heute habe ich keinen Hunger oder ich esse früher oder ich esse später oder ich esse nur was Bestimmtes. Also da letztendlich auch zu gucken, wie viele Ausnahmen gibt's eigentlich oder wie viele besondere Situationen. Mhm. Und wenn das essgestörte Verhalten schon ein Stück vorangeschritten ist, dann ist es eigentlich sehr auffällig, weil wenn man dann irgendwie versucht, an der Stelle Einfluss zu nehmen als Eltern, dann erlebt man einfach diese ganze Vehemenz. Weil, genau, und das ist tatsächlich was, natürlich kracht's mit Pubertierenden immer, ja, aber es ist eine andere Intensität.
Jetzt ist interessant mal zu hören, was denn genau passiert mit dem Körper, wenn man über mehrere Wochen oder gar Monate fast nichts isst. Dazu haben wir Dr. Simone Behrens, Psychotherapeutin am Universitätsklinikum Tübingen, befragt.
Wenn jemand plötzlich Diät hält bis ins Untergewicht, dieses Untergewicht dann auch ganz zentral wird für den Selbstwert und es intensive Angst vor einer Gewichtszunahme gibt, dann sprechen wir von Magersucht oder auch Anorexia nervosa. Wenn man zu wenig isst, schädigt es nahezu den gesamten Körper. Im Blut fehlt dann zum Beispiel Glucose. Also kommt weniger Energie in den Organen an, insbesondere auch im Gehirn, das dann nicht mehr ganz so gut denken kann. Es kommt auch zu Elektrolytverschiebungen, was die Herzfunktion beeinträchtigen kann. Fett wird nicht nur am Bauch abgebaut, sondern auch an Stellen, wo wir es eigentlich ganz dringend brauchen. Etwa im Gehirn, das überwiegend aus Fett besteht. Betroffene fühlen sich typischerweise sehr erschöpft. Gleichzeitig wird das Essen extrem wichtig. Sie denken fast ununterbrochen über Essen nach. Oft haben sie zusätzlich einen massiven Bewegungsdrang. Das Ganze betrifft fast immer auch Familie und Freunde, die sich ja zwangsläufig zu diesem Verhalten positionieren müssen und es damit entweder fördern oder Konflikte riskieren.
Jetzt würde ich doch noch mal darauf zu sprechen kommen, die Mutter ist ja zum Arzt relativ schnell. Wäre das jetzt was gewesen, wo du gesagt hättest, oh, da hätte man sich vielleicht doch eher an eine Beratungsstelle wenden müssen? Oder von welchen Faktoren ist es abhängig, an wen man sich zu welcher Zeit dann auch wendet?
Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall immer ein richtiger Schritt, zum Kinderarzt, Kinderärztin oder Hausarzt, Hausärztin zu gehen. Wir sprechen in der Behandlung von Essstörungen später von drei Säulen der Behandlung. Und da ist eine zentrale Säule die medizinische Behandlung. Dann gibt es tatsächlich die psychotherapeutische Behandlung, die eben in verschiedenen Angeboten stattfinden kann. Und die dritte Säule ist die sogenannte Ernährungstherapie. Und tatsächlich ist, wenn jetzt, wie in dem beschrieben, in dem Fall jetzt so viel Gewichtsabnahme da ist, dann ist es auf jeden Fall der erste Schritt, zur Hausärztin oder zum Hausarzt
medizinisch
zu gehen, abklären zu lassen. Und so war es ja auch jetzt hier in der Situation, dass dann sogar der Hausarzt gesagt hatte, er empfiehlt eine sofortige Aufnahme im Krankenhaus. Wenn es jetzt zu einem anderen Anfang, also am Anfang von dieser Beschreibung, wo die Rebecca einfach so unzufrieden ist mit sich und wenn sie vielleicht anfängt, eine Diät zu halten oder weniger zu essen, dann könnte auch der richtige Zugang die Beratungsstelle sein, wo man einfach nochmal informiert, was ist überhaupt eine Essstörung und auch versucht, gibt es irgendwie eine Motivation oder auch einen Änderungswunsch.
Wie sieht es denn mit den langfristigen Heilungschancen bei dieser Krankheit aus? Dazu nochmals Dr. Simone Behrens vom Universitätsklinikum Tübingen.
Wir wissen aus Langzeitbeobachtungen, dass aktuell nur etwa jede zweite Betroffene von Anorexie wieder ganz gesund wird. Die Chancen stehen umso besser, je schneller man es schafft, wieder zuzunehmen und je besser man es schafft, sich von dem Ideal einer extrem dünnen Figur zu distanzieren. Es ist aber tatsächlich eine große Herausforderung für alle Beteiligten, also für die Patienten selbst sowie auch für die Angehörigen oder auch für die Freunde. Wir in Tübingen entwickeln deshalb zusammen mit Partnern neue Therapiemethoden, zum Beispiel eine Videotherapie, mit der stark Betroffene auch längere Behandlungen durch Spezialisten wahrnehmen können, oder ein virtuelles Realitätsmodul, in dem sich Betroffene schon vor der Gewichtszunahme wieder an ein Normalgewicht gewöhnen können.
Unsere Erfahrung ist, das möchte ich gerne noch sagen an der Stelle, wenn man eben jetzt Jugendliche konfrontiert und sagt, du machst es ja so und so, das kommt in aller Regel natürlich nicht so gut an. Aber wenn man von sich spricht, als Lehrerin, als Trainerin im Sport oder eben auch als Elternteil und sagt, ich nehme wahr, du isst gar nicht mehr mit uns. Oder auch eine Freundin kann sagen, du gehst in der Pause gar nicht mehr mit uns zum Bäcker. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Betroffene von einer Essstörung sagen würde, stimmt doch gar nicht oder ich habe schon gegessen und irgendwelche Ausreden finden wird. Aber sie merkt, da gibt's jemand, der oder die genau hinguckt.
Ja, wie ist es denn gerade bei Eltern? Manchmal, wenn wir über Mobbing beispielsweise sprechen, also manchmal wünschen sich ja Jugendliche, dass die Eltern vielleicht an einer oder anderen Stelle häufiger mal nachgehakt hätten, ein bisschen konkreter. Wäre das auch ein Tipp in dem Zusammenhang?
Auf jeden Fall. Also in der Situation ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die, ich sage immer gern so, ihre Tochter wird nicht sagen, vielen Dank, dass du dich kümmerst. Aber wenn die einen Schritt weiter sind auf ihrem Heilungsweg, dann sagen die in aller Regel, das war gut und wichtig. Mhm. Beziehungsweise sagen andersrum, es hat ja auch niemand wahrgenommen, es hat ja auch niemand gesehen. Mhm. Also das ist schon tatsächlich was, wo es wichtig ist, als Eltern genau hinzugucken, aber wie gesagt auch als Lehrerin oder als Trainerin, also überhaupt es deutlich zu machen, von den eigenen Wahrnehmungen zu sprechen, auch die eigenen Sorgen zu benennen. Mhm. Dann sagt die Betroffene vielleicht, du musst dir keine Sorgen machen, aber dann kann ich mir sagen, es sind meine Sorgen. Und die sind jetzt da und ich spreche dich in 2 Wochen nochmal an. Oder auch eine Lehrerin, die wahrnimmt, da gibt's eine Veränderung, wenn die sagt, ich werde deine Eltern benachrichtigen. Wird das betroffene Mädchen wahrscheinlich sagen, bitte nicht. Mhm. Und dann aber trotzdem als Lehrkraft dran zu bleiben und zu sagen, du bist mir wichtig und deshalb möchte ich das mit deinen Eltern auch rücksprechen. Mhm. Also da auch als Erwachsene
interessiert bleiben. Ne?
Interessiert bleiben und aber auch einen Kompass haben. Ja, also nicht einer 13-Jährigen zu viel Verantwortung zu übergeben, dass die entscheiden darf, ob es professionelle Hilfe gibt. Das kann sie nicht entscheiden. Das müssen die Erwachsenen tun.
Jetzt würde ich gerne noch mal kurz darauf zurückkommen. Du hattest gesprochen von den drei Säulen der Behandlung. Weil der Fall ist ja jetzt so, kann man ja sagen, gar nicht abgeschlossen. Ne? Der Fall endet ja eigentlich damit, dass Rebecca nach 5 Tagen Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause kommt. Fängt da dann manchmal die Arbeit auch wirklich erst an? Und wer unterstützt und was passiert da?
Also tatsächlich, so wie sich jetzt der Fall liest, wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass sie eben erstmal dann auf einer internistischen Station war und dass es um eine Stabilisierung ging. Ist jetzt erstmal schon auch ein bisschen gutes Zeichen. Ich sag's jetzt mal, dass es nur 5 Tage waren. Wenn sie noch stärker im Untergewicht gewesen wäre, hätte es auch sein können, dass das länger gehen kann. Oder auch die Frage ist, kann sie dann schon wieder Gewicht zunehmen? Hält sie das überhaupt aus, psychisch?
Und was ich dazu sagen muss, tatsächlich, was ich weiß über den Fall, ist, dass letztendlich das Krankenhaus das so gar nicht leisten konnte, das Mädchen beim Essen wirklich zu unterstützen. Also, dass da die Eltern angehalten waren, wirklich täglich hinzugehen und das Kind beim Essen zu begleiten, ist das üblich?
Das ist auch ein bisschen, kommt natürlich drauf an, wo jetzt dieses Mädchen gelebt hat. Wir haben jetzt hier in Stuttgart, gibt es im Olga-Hospital eben auch eine Station, die haben super viel Erfahrung damit. Die haben auch einen sehr klaren Plan und sehr klares Vorgehen.
Ressourcen, personelle Ressourcen auch, dann auch dementsprechend.
Genau, muss es auch geben, aber auch ein Konzept braucht es auch, wo einfach klar ist, bei dem Gewicht gibt es absolute Bettruhe. Also da gibt es dann auch so einen Stufenplan, wo die dann eben auch wieder zunehmen müssen, um dann zum Beispiel vielleicht erstmal nur auf die Toilette gehen zu dürfen. Mhm. Da geht es aber tatsächlich erstmal wirklich nur um die körperliche Stabilisierung. Mhm. Und dann ist der nächste Schritt, und das ist der langwierige Schritt, eben die Frage, wie konnte es zur Essstörung kommen? Eine Essstörung ist multifaktoriell begründet. Da gibt es eben ganz, ganz viele Aspekte, die da dazu beitragen. Und an dem Punkt muss man ja ansetzen. Was müsste sich letztendlich im Leben von dieser Betroffenen auch ein Stück mit verändern? Und wo gibt es Ansatzpunkte? Und da dazu braucht es in aller Regel eine psychotherapeutische Unterstützung. Die kann sowohl stationär sein wieder, also auch in der psychosomatischen Klinik oder auch in der psychiatrischen Klinik. Da gibt es Spezialkliniken, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Es gibt aber auch allgemeine Kliniken. Manchmal reicht auch eine ambulante Therapie aus. Und da ist es aber in aller Regel wichtig, dass es da noch andere Unterstützungsangebote gibt.
Es kann ja dann auch sogar sein, denke ich mal, dass vielleicht die betroffene Person eine andere Form von Unterstützung braucht als beispielsweise die Eltern. Ne? Also das muss ja irgendwie dann auch stimmig sein, das muss ja irgendwie passen. Genau, was hast du da für Erfahrungen?
Also da gibt's einfach auch wie in vielen Bereichen ganz viel Entwicklung. Früher war auch oft so, dass man gesagt hat, man muss erstmal die Betroffenen auch ein Stück rausnehmen aus der Familie. Da gab es dann oft ganz klare Kontaktbeschränkungen. Jetzt gibt's viele Kliniken, wo tatsächlich die Eltern viel mit einbezogen sind. Ganz wichtig ist, wir bieten jetzt zum Beispiel bei uns im Gesundheitsland, bei ABAS, der Anlaufstelle bei Essstörungen, seit vielen, vielen Jahren eine Gruppe an für Eltern von Essstörungen Betroffener, weil die häufig sagen, sie fühlen sich sehr alleine auf diesem Heilungsweg und haben häufig, wünschen sich mehr Unterstützung, weil es so viele Fragen gibt im ganz konkreten Umgang und Umgang mit den eigenen Schuldgefühlen. Die Frage, was können wir dazu beitragen, dass unser Kind gesund werden kann? Also die haben einen hohen Bedarf, die brauchen Unterstützung, die werden in den Kliniken schon mit einbezogen, aber manchmal eben auch nicht so, dass sie es für sich als hilfreich erleben können.
In dem Fall kommt es ja vor, dass die Rebecca mit ihrer Freundin zum Beispiel der WhatsApp täglich ein Foto von ihrer Mahlzeit schickt. In Anführungsstrichen Mahlzeit. Was denkst du da, wenn du das hörst?
Also es erstaunt mich jetzt erstmal überhaupt nicht, sondern es ist eher was total verbreitet ist. Also da gibt es ja unheimlich viele Vorbilder auch auf Social Media, wo das ja auch getan wird, gemacht wird. Dass Mahlzeiten fotografiert werden, verschickt werden, im Status auftauchen, das ist eigentlich, würde ich jetzt eher sagen, die Normalität und nicht die Ausnahme. Und auch das, wo die sich dann gegenseitig vergleichen und sich auch da drin unterstützen, je weniger, umso besser. Auch das ist leider tatsächlich eine Sache, die einfach verbreitet ist.
Eine Karotte fotografiert?
Genau.
Oder ein Apfel?
Genau.
Oder ein halber Apfel?
Ein halber Apfel vielleicht. Und es gibt ja leider auch im Netz diese sogenannten Pro-Anna- oder Pro-Mia-Seiten. Also das sind tatsächlich auch Seiten, die diese Essstörungen auch glorifizieren. Und da wird genau sowas ganz stark unterstützt. Also von wirklich schwer kranken Menschen, die quasi ihrer Krankheit da sehr viel Raum geben und sich gegenseitig auch, die haben dann auch verschiedene Instrumente, nenne ich es jetzt mal, wie die sich gegenseitig vergleichen und wer wie viel gegessen oder nicht gegessen hat. Und diese, also das ist natürlich schon ganz extrem, aber in abgeschwächter Form machen das einfach sehr, sehr, sehr viele jugendliche Mädchen.
Ja, oder kann es sogar auch sein, sag ich mal, wenn man das Essen fotografiert, um eigentlich klar zu machen, jetzt mal ganz blöd, so Heidi Klum-mäßig, ich kann eigentlich essen, was ich will und bin trotzdem schlank, dass man dann Essen fotografiert, was man dann im Zweifelsfall dann auch gar nicht isst? Weil den Beweis hat man ja nicht geliefert, ne? Man hat ja erstmal nur das Essen fotografiert.
Das kann tatsächlich wieder alles sein. Und dann ist vielleicht die Frage, was war zwischen diesen Freundinnen? Ging es darum, die Sahnetorte zu fotografieren, um zu zeigen, ich kann das essen und nehme nicht zu? Oder geht es darum zu zeigen, wie gut ich mich kontrolliere, dass ich nur eine Karotte esse? Das kann auch wechseln tatsächlich. Mhm. Und ganz wichtig ist eben da dabei, das sind wieder nur Bilder, das hat gar nichts damit zu tun, was ich tatsächlich esse oder nicht esse. Nur was wir wissen ist, dass Betroffene von Essstörungen, auch von einem gestörten Essverhalten, da kreist ja alle Gedanken permanent um Thema Essen oder Nicht-Essen, Körper und Gewicht. Und das ist auch so ein Zeichen. Also zum Beispiel auch, wenn Jugendliche anfangen, selber ganz viel zu kochen und zu backen, aber selber nicht mitzuessen. Also das ist, und damit verschleiern die häufig auch was. Dann auch die interessieren sich doch für Essen oder die gehen doch einkaufen oder die kochen dann. Und wenn man da mal genauer hinguckt und merkt, ah stimmt, die backt zwar einen Kuchen, aber die isst gar nichts davon. Also auch das sind so Anzeichen, wo deutlich wird, da ist irgendwas aus den Fugen geraten. Und da dann genauer hinzugucken.
Julia, das war das perfekte Abschlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und wir stellen natürlich noch ein paar sinnvolle Links zusammen, die wir den Eltern und Lehrkräften zur Verfügung stellen. Da kann man alles nachlesen. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, tschüss und bis bald. Eure Saskia.
Der Podcast School Crime – Smartphones in Kinderhand ist eine Produktion des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg. Er wird gefördert vom Baden-Württembergischen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg. Zudem wird das Ganze tatkräftig unterstützt vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Jugendstrafrecht Jens Rabe, der Landeskoordinierung spezialisierter Fachberatung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend e.V. sowie engagierten Lehrkräften und Personen aus der schulischen und außerschulischen Kinder- und Jugendsozialarbeit. Recherche Saskia Nakari. Redaktion Konstantin Schnell. Technische Betreuung Nora Bünger und Thomas Bünger. Musik Gregor Diekmann. Social Media Kim Schöntag. Design Pauline Rotfuß. Und Sprecher Jonathan Springer.
Und damit ihr mehr davon bekommt, hilft ein Klick auf die Klingel. Also abonniert den Podcast und ihr werdet keine Folge verpassen.